war zu erwarten. Auch wenn einige von uns ziemlich sonderbar und außergewöhnlich sind und manchmal auch nicht ganz verständlich, da würde ich mich zum Beispiel mit reinnehmen, so behaupten die meisten Menschen, dass sie auf diesem Planeten geboren wurden, dass sie von dieser Welt stammen. Dass also er nicht vom Mond, vom Mars oder vom Planeten Far Far Out stammt. Die amtliche Bezeichnung ist übrigens 2018 VG18. So hat die Internationale Astronomenvereinigung den kleinen Planeten genannt, der 140 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde. Und wir sagen uns, okay, 140 Mal weiter. Ich ganz ehrlich, obwohl ich mich für das Thema interessiere, ich musste nochmal nachgoogeln, wie weit ist denn die Erde von der Sonne entfernt? Könnt ihr mal ganz kurz so innerlich überlegen, so eine Zahl nennen. Ja, 150 Millionen Kilometer ist die Erde durchschnittlich von der Sonne entfernt. Und dieser kleine Gang um den Block, mal 140, das ist die Entfernung zu Far, Far Out. Wer ein bisschen Englisch kann, versteht den Namen dieses Planeten vielleicht. Es ist beeindruckend, was der Mensch so mittlerweile alles erforscht hat, was er mit seiner Technik herausfinden kann. Dagegen verblasst aber vielmehr, oder das verblasst vielmehr, was Gott mit wenigen Worten in Genesis 1 gemacht hat. Wir brauchten Jahrtausende, um Far, Far Out zu entdecken. Er brauchte, ich weiß es nicht, ob es Sekunden war, Teile von Sekunden, einfach nur einen Willensentscheid, Far, Far Out, genauso wie Jupiter mit all seinen Monden und die Erde zu schaffen. Ein mächtiger Gott, dessen Möglichkeiten unerschöpflich sind. Und wir rennen immer mit der Wissenschaft hinterher und staunen hoffentlich über das, was er gemacht hat. Aber keiner von uns kommt von Far, Far Out. Ist auch nicht die drei, die sich eben gemeldet haben. Sondern wir sind alle auf diesem Planeten hier geboren, aus dem Leib unserer Mutter geschlüpft oder gepresst worden unter Schmerzen der armen Damen. Aber wer hat schon mal den Satz gehört, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt? Wer hat schon mal den Satz gehört, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt? Ja, was denn nun? Doch von Far, Far Out? Dieser Satz, der steht so wörtlich nicht in der Bibel, aber es ist eine super Zusammenfassung von dem, was der Herr Jesus betet oder sagt in Johannes 17, dort die Verse 14 bis 18. Wenn man die zusammenfassen möchte, plakativ, dann sagt man, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das ist eine gute Zusammenfassung. Und wenn wir Frommen das hören, wenn ein Prediger sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, dann nicken wir zustimmend, weil man das so macht in solchen Situationen. Steht ja in der Bibel. Und was heißt es? Also jetzt mal neben dem frommen Nicken, machen wir Nicken dran, einen Haken dran und okay, was heißt denn das jetzt in der Praxis? Wie soll man mit dieser biblischen Lehre bitte im Alltag umgehen? Oder ist das vielleicht auch nur so eine fromme Formel, der man nicken zustimmt, ohne dass das irgendeine Auswirkung auf den Alltag hat? Natürlich behauptet die Bibel nirgends, dass Christen nicht von dieser Welt stammen, im Sinne geschlüpft aus Mutterleib. Das behauptet die Bibel nicht. Die Bibel wird nicht sagen, dass wir alle Außerirdische seien und von Far, Far Out oder den planetoiden Alternativen stammen. Jeder Mensch, jeden Glaubens, wurde auf dieser Welt geboren. Das griechische Wort Kosmos, was an dieser Stelle mit Welt übersetzt wird, wir sind nicht in der Welt, sondern von der, wir sind nicht von der Welt, sondern sind in der Welt. Dieses Wort griechische Kosmos, das Wort, was da steht, ist ein extrem vielschichtiges Wort und es hat viele Bedeutungen, die ich euch heute erspare. Wer will, kann im Skript einen Link finden zu einem Aufsatz von mir, wo ich diese ganzen Wortarten mal aufführe. Es kann bedeuten, die Wohnstätte der Menschen, also unser Erdball. Das Ganze kann auch die Gesamtheit der Schöpfung bedeuten, also Erde plus Far, Far Out und alles, was sich zwischen diesem Planeten und uns befindet. Und an der Stelle, Johannes 17, wo es heißt, dass wir nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt sind, steht beides mal das Wort Kosmos. Wir merken, es kann nicht gemeint sein, dieser schnufflige Erdball, es muss irgendwas anderes meinen. Und dieses Problem trägt sich dem aufmerksamen Bibelleser immer wieder auf. Wenn ihr die Bibel von vorne bis hinten oder bestimmte Bücher mal durchlest, dann werdet ihr immer auf das Problem mit dem Wort Welt stoßen. Einerseits preist die Bibel diese Welt, also die Schöpfung. Das ist die Schöpfung Gottes, in die man hineinschaut, man Gott darin wahrnimmt und die zur Anbetung Gottes führen soll. Römer 1, Vers 20. Also die Schöpfung ist was Tolles, die Welt ist was Tolles, Kosmos ist etwas Tolles. Und andererseits warnt sie mit sehr strengen Worten vor dieser Kosmos, vor dieser Welt. Sie warnt davor, den Maßstäben der Kosmos, der Welt zu folgen, statt Jesus Christus. Jakobus, vermutlich dem einen oder anderen bekannt durch seine sehr klaren Aussagen, Jakobus sagt klipp und klar, wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Du willst ein Freund der Kosmos, der Welt sein, dann erweist du dich als ein Feind Gottes. Jakobus 4,4. Und bei allem, was wir sagen, bei allem, wie wir über Gemeinden denken, bei allem, was wir über Missionsstrategien vielleicht auch denken, und es wird heute sehr anstrengend sein, mir zuzuhören, bei allem, was ich mir an Mühe gebe, ihr müsst wirklich mal zwei Traubenzuckertabletten in die Augenlider legen und so ein bisschen versuchen, wach zu bleiben. Bei allem, was wir heute hören, muss dieses Bibelwort Jakobus 4,4 auch seine Gültigkeit behalten. Wer ein Freund der Kosmos der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Ich glaube jetzt schon, dass manche total positive Bestrebung, die es in der Christenheit gibt, an diesem Wort vorbeirutscht und so sich auch an diesem Wort vielleicht versündigt. Aber dazu kommen wir später. Die Bibel lehnt eine physische Trennung von den Leuten dieser Welt ab. Also, dass wir uns absondern von den Menschen dieser Welt, das Wort absondern werde ich nachher sehr häufig verwenden, habt noch ein bisschen Geduld. Die Bibel lehnt ab, dass wir uns von den Leuten dieser Welt absondern, physisch trennen. 1. Korinther 5, Verse 9 bis 10. Ich komme nachher nochmal drauf. Gleichzeitig ruft sie Gläubige auf, in dieser Welt unter die Menschen zu gehen und was zu sein? Zeugen. Wir sollen unseren Gott bezeugen. Wir sollen von ihm reden. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 18, genau deswegen habe ich sie, die Jünger, in die Welt gesandt. Gott oder Jesus schickt uns in die Weltkosmos, um Zeugen zu sein. Aber während sie das tun, sollen diese Zeugen aufpassen, stets aufpassen, dass sie sich nicht den Einflüssen dieser Weltkosmos aussetzen. Ich lese die Bibelstellen nur vor für die Tonaufzeichnung. Ihr könnt sie jetzt nicht alle aufschlagen. Wer will, schnappt sich das Skript. Jakobus 1, 27, 1. Korinther 7, 31, Römer 12, 2, 1. Johannes 2, Vers 15. Also in die Welt geschickt, nicht physisch trennen von den Menschen dieser Welt, aber vor den Einflüssen der Welt sich stets aufmerksam schützen. Und wie soll das in der Praxis geschehen? Wie will man diese Spannung auflösen? Auf einem sehr theoretischen Sonntagvormittag-Level ist das super gut einfach. Schwieriger wird es für unsere jungen Leute am Freitagabend und Samstagabend. Ich soll in die Welt gehen, ich soll Zeuge sein, aber soll mich nicht den Einflüssen der Welt aussetzen. Naja, das machen wir bitte. So mit dem halben Körper reingehen? In den Club, in den netten Abend mit Freunden? Sollten sich Christen nicht vielleicht lieber doch von der Welt, von der bösen Welt separieren und in Zurückgezogenheit leben, um sich nicht zu beschmutzen? Oder sollten Christen stattdessen versuchen, der aktuellen Gesellschaft, der Kultur, in der sie leben, gerecht zu werden, sich auf sie einzulassen, sollten sie vielleicht auch Einfluss auf die Institutionen dieser Welt suchen und auf diesem Wege versuchen, die Gesellschaft von innen her zum Guten zu verändern? Oder sollten Christen gar versuchen, Achtung für die Fachspezialisten, ein Fachwort, sollten Christen versuchen, die Kultur zu transformieren? Das heißt auf Deutsch umzuwandeln, indem sie Kontrolle über die Institutionen der Welt suchen und alle weltlichen Einrichtungen im Namen von Jesus für Gott zu beanspruchen? Gehen wir als die Jünger Jesu raus in die Welt und proklamieren, Jesus ist der Herr und nehmen alles im Namen Jesu gefangen? Und ich hoffe, dass dem einen oder anderen, der nicht nur in seiner Malo-Blase sitzt, das meine ich nicht negativ, ja, dass da ein paar Stichworte gerade gefallen sind. Denn das sind die Themen, die die Christenheit berühren. Und ich will euch im Folgenden drei Modelle vorstellen. Am Ende werden es vier sein, das weiß ich auch. Aber ich will euch drei Modelle vorstellen, wie Menschen in der Kirchengeschichte bis heute dieses Problem angegangen sind. In der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein. Was auch immer das genau bedeutet. Sich unter Sündern zu bewegen, sich aber nicht ihren sündhaften Maßstäben anzugleichen. Und dabei geht es mir mit diesem Modell nicht darum, irgendjemanden abzuschießen. Ich werde keine Kirche, keine Gemeindebewegung, keinen Menschen nennen. Und vermutlich gibt es diese Modelle in der Reinkultur auch gar nicht, sondern eher tendenziell, dass die einen sagen, ja, ich würde eher denken, wir gehören in dieses Modell, andere favorisieren oder sympathisieren mit dem zweiten Modell und der nächste vielleicht mit dem dritten. Und der vierte sagt, ich habe mir noch nie einen Kopf drüber gemacht, aber irgendwie, ja, ich glaube, ich ticke so wie Modell X. Am Ende geht es mir nicht um Modelle. Es geht mir darum, dass jeder für sich überlegt, passt eins der Modelle am ehesten zu mir? Und könnte es vielleicht auch sein, dass die anderen Modelle, die ich vielleicht gar nicht gewohnt bin zu denken, auch Vorteile haben? Könnte es vielleicht auch sein, dass das System, in dem ich groß geworden bin, gar nicht das System ist, das das einzig Gültige ist und deswegen die anderen Modelle zu 100% abzulehnen sind? Und am Ende kommen wir zu diesem kleinen Knobelquiz. Ganz am Ende. Ich verwende in diesem, ich weiß nicht, ob es eine Predigt ist, in diesem Vortrag sehr viel Material aus einem Buch von James P. Eckman, Biblical Ethics, Choosing Right in a World Gone Wrong. Also das richtige Wählen in einer Welt, die kaputt gegangen ist oder die falsch sich entwickelt hat, ist 2004 in den Staaten erschienen. Ich habe es allerdings so stark umgestaltet und neu formuliert und teilweise auch was anderes geschrieben, dass es keine Zitate in dem Sinne sind, sondern, aber ich bin ihm sehr dankbar, weil er mir eine gute Vorarbeit geleistet hat. Modell 1, das Modell der Absonderung. Das Modell der Absonderung. In der Sozialwissenschaft spricht man von Segregation oder Separation, wer lieber Fremdwörter hat, mit denen er anderen imprägnieren kann. Ich möchte das einfachere Wort Absonderung verwenden. Das Modell der Absonderung geht davon aus, dass Christen sich von den Dingen dieser Welt fernhalten sollten und sich deswegen von der Welt zurückziehen sollten. Man sieht den Widerspruch zwischen dem Königtum Gottes einerseits und dem Königtum dieser Welt andererseits. Und die allzu treffende Wahl ist natürlich, ich gehe zu Gott und gehe so weit wie möglich von dem Königtum dieser Welt weg. Und wenn Vertreter dieses Segregationismus oder des Modells der Absonderung, wenn die predigen und wenn sie wie auch immer auf bestimmte Bibelstellen kommen, dann sind die folgenden drei biblischen Personen ganz tolle Beispiele für ihr System. Noah, den Gott aus seiner bösen Kultur herausruft, bevor er diese böse Kultur zerstört. Sintflut, geläufig, oder? Abraham, der sich aus dem heidnischen Mesopotamien über eine lange Reise in das verheißene Land zurückziehen soll. Also weg vom Bösen, hinein in das Heilige. Mose wird auch in diesem Sinne verstanden, der sich vom götzendienerischen Ägypten wegbewegt und in das, was Gott vorbereitet hat, zurückzieht. Und auch das Neue Testament unterstreicht diesen Kerngedanken mit Bibelversen wie Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon als Begriff für diese böse Welt. Petrus schreibt Ähnliches, 1. Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und auch der geliebte Jünger des Herrn, Johannes, schreibt in 1. Johannes 2, 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Im Modell der Absonderung, Modell 1, soll also die Gemeinde von Jesus eine Gegenkultur sein, die ausschließlich von den göttlichen Prinzipien geleitet wird. Sie hat nichts, aber überhaupt nichts mit dieser bösen Welt zu tun. Geschichtliche Beispiele. Die ganz frühe Kirche bis zum Jahr 313 nach Christus hat das praktiziert. Christen haben sich geweigert, in der römischen Armee zu dienen. Denn das ist die böse Welt. Wir sind Christen. Sie haben sich geweigert, an weltlichen Freizeitamüsements teilzunehmen. Damit meine ich jetzt nicht das Wildeste, Sündhafteste, sondern alles, was irgendwie Spaß machte, da waren die Christen nicht dabei. Und sie haben sich auch nicht vor dem Kaiser niedergebeugt, wenn das eigentlich so verlangt war. Christentum empfand sich als fremdartig gegenüber dieser Welt und sonderte sich ab. Ein paar Jahrhunderte später in der Kultur, 16. Jahrhundert, Da gab es die Täuferbewegung. Da gibt es verschiedene Gruppen und vielleicht habt ihr schon mal was von Mennoniten gehört oder den Amischen, in England oder Amerika Amish People genannt, im Deutschen Amischen. Von denen existieren heute noch einige, die splittern und splittern und zersplittern sich immer mehr, aber es gibt sie immer noch in ganz kleinen Gruppen. Und ihre Betrachtungsweise kann man auch so beschreiben. Gottes Königreich und diese Welt sind unvereinbare Gegensätze. Die Gemeinde ist eine absolut freie Verbindung von Gläubigen. Es gibt keine etablierte Staatskirche oder irgendwelche Verbände. Religiöse Freiheit, Pazifismus und die Weigerung, irgendeinen Schwur oder Eid zu leisten, trennen diese Gemeinschaften von der sie umgebenden Gesellschaft. Ja, also ganz klare Rede, ganz klare Ansage. Bis hin, dass keine Technik oder Technologie zum Einsatz kommen kann. Denn das ist von der Welt. Und sie immer noch mit den Pferdekutschen durch die Gegend fahren. Letztes Beispiel ist die Gemeinschaftsbewegung in den 1960ern, also jetzt schon 60 Jahre her. Anhänger dieser Bewegung glaubten, dass die weltweite Kirche oder die Gemeinde Gottes hoffnungslos weltlich geworden sei. Und deswegen hat man in Deutschland unter Bezugnahme auf Martin Luther die Kirchlein in der Kirche gegründet. Er ist also nicht rausgegangen aus der Kirche, sondern hat in der Kirche so eine Art Kirchlein gegründet. Andere meinten, dass die Christenheit sich zurück zu dem entwickeln sollte, was im Buch der Apostelgeschichte, also im biblischen Buch der Apostelgeschichte steht. Da, wo alle Gläubigen ihre Güter miteinander teilten, einfache Lebensweisen hatten und Gläubige deutlich von der feindlichen Kultur getrennt waren. Und wenn man diesen alternativen Weg geht, gegründet in einer radikalen Trennung von dem Nichtheiligen, dann würde die Gemeinde zu ihren Wurzeln zurückkehren und eine geistliche Wiederbelebung eintreten. Ein letztes persönliches Beispiel. Ich bin vor 20 Jahren mal interviewt worden. Da hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Institut, ist zu den ganzen freien Gemeinden gelaufen und hat die Leiter dieser Gemeinden oder die Briefempfänger dieser Gemeinden angesprochen und hat ein paar Interviewfragen gestellt. Ich habe keine Ahnung mehr, was die Fragen waren. Nur eine Frage ist mir in Erinnerung geblieben. Die Frage war, die Frau fragte mich, wer leitet denn bei Ihnen die Gemeinde? Dann habe ich ihr was von vier Brüdern erzählt, die von der Gemeinde dafür bestellt wurden, diesen Dienst zu tun. Und sie war glücklich, schrieb das auf. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr warum, weshalb, ist schon ein paar Wochen her, fragte ich sie dann, was denn so die anderen Gemeinden da beantworten. Vielleicht hat sie gesagt, na endlich kriege ich mal eine konkrete Auskunft. Irgendwas muss sie gesagt haben. Ich fragte auf jeden Fall, wieso, was sagen denn die anderen? Und dann erzählte sie, drolligerweise von einer Gemeinde, die ich kannte, Dave, du auch, und von einem Bruder aus dieser Gemeinde, den wir beide kennen. Und sie erzählte, was der geantwortet hat. Der wurde gefragt, ja, wer leitet denn bei Ihnen die Gemeinde? Der Herr Jesus Christus leitet unsere Gemeinde. Ja, das verstehe ich. Und das war, ich weiß nicht, ob sie Christin war, aber sie war auf jeden Fall irgendwie kirchennah. Ja, ja, das verstehe ich, dass der Herr Jesus Christus die Gemeinde leitet. Aber wer macht es denn bei euch konkret? Der Herr Jesus Christus leitet unsere Gemeinde. Ja, das habe ich verstanden. Aber das muss doch irgendjemand konkret machen. Unser Haupt ist Jesus Christus. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Aber da kommt dieses Denken zum Tragen. Leitung, Führung, eine Institution, die oben oder als Grundlage irgendwie was macht, das ist ein weltliches Denken. Und das wollen wir gar nicht in die Gemeinde hineinholen. Bei uns gelten nur die Regeln der Bibel und die wurden an diesem Punkt auf das Haupt der Gemeinde ist der Herr Jesus Christus reduziert. Interessanterweise gab es auch in dieser Gemeinde Leute, Männer, die ein Stück weit den Takt angaben. Was sollen wir zu diesem Modell der Abschottung oder Absonderung sagen? In einer so heidnischen Kultur, in der wir uns heute befinden, aber die auch die Geschichte hatte, ist das attraktiv. Das Modell der Absonderung betont, dass eine echte biblische Christenheit eine Alternative zu dem ist, was die Welt gerade anbietet. Wer in diesem Modell ist, der ruft seine Leute dazu auf, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist, dass wir uns nicht an diese Welt klammern sollen. Wir sind nicht von dieser Welt, wie Paulus lehrt. Und Vertreter dieses Modells betonen, dass selbst Jesus Christus den Zustand dieser Welt radikal abgelehnt hat. Im Ergebnis ist er deswegen ans Kreuz gegangen. Und im Ergebnis hat diese Kultur, diese Gesellschaft ihn auch ans Kreuz genagelt. Also es war sein Wille, aber aus Sicht der Kultur, sie haben gesagt, du passt überhaupt nicht zu uns, dich kreuzigen wir. Und doch hat auch dieses Modell seine Baustellen, weswegen es nicht als die letztendliche Antwort auf unser Problem herhalten kann. Wenn man dieses Modell der Abtrennung bis zum Ende durchdenkt, kommt man vielleicht oder höchstwahrscheinlich beim sogenannten Asketismus an. Eine Haltung, die asketisch alles ablehnt und sogar ablehnt, dass die Schöpfung Gottes gut ist. Das ist wichtig zu beachten. In 1. Mose 1 erklärt Gott, dass seine ganze Schöpfung gut ist. Am Ende sogar sehr gut ist. Wie passt das zum Asketismus, wenn Gott sagt, es ist gut oder sehr gut? Paulus betont in 1. Timotheus 4, Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Alles ist gut. Damit betont die Bibel, dass das von Gott Geschaffene auch aus neutestamentlicher Sicht eine innewohnende Qualität hat. Ein System, das das grundsätzlich anders sieht, ist nicht biblisch. Jetzt versteht ihr, warum ich sage, das wird ein bisschen anstrengend, oder? Das ist jetzt nicht ganz der sanfte Predigtstil, der auch manchmal anstrengend ist, aber hier muss man tatsächlich mal auf einer anderen Sphäre denken. Ich rede nicht über Marlow, ich rede nicht über Berlin. Ich rede über Modelle und da muss man sich leider so ein bisschen durchquälen. Dieses Modell lehrt am Ende eine sogenannte dichotome Sicht auf die Menschheit. Ich erkläre das. Hier ist das Geistliche, da ist das Weltliche und dazwischen, jetzt alle wissen wir, was Trennwände sind seit Corona, ja, dazwischen ist eine extreme Trennwand. Das zeigt sich unterschwellig in Formulierungen, Dave und Linda sind im vollzeitlichen Dienst für den Herrn. Ganz genau, was ist an der Formulierung schlecht? Weil auch dieser Bruder und diese Schwester im vollzeitlichen Dienst für den Herrn stehen. Sie sind zu 100% Christen. Und du bist nicht 30% Christ, während er 99,9% ist, weil er einmal in der Woche ein Eis essen geht. Diese Denken, das ist das Gute und das ist das Schlechte, ist was Künstliches, was wir so nicht denken sollten. Jeder Christ sollte 100% seiner Zeit, seines Dienstes im Auftrag des Herrn unterwegs sein. Und das kann im missionarischen Gespräch sein, das kann am evangelistischen Büchertisch, das kann an der Waschmaschine oder beim Windelnwechseln der Fall sein. Wenn ich meinen Softwarekunden ihre Software beibringe, mache ich das im Auftrag des Herrn, der mir gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und meine Schulungen sind deswegen 140%ig, oder was für eine Zahl hast du für 110%ig, weil ich sage, ich will dem so eine gute Schulung geben, wie ich sie gerne hätte an der Stelle. Und weil leider sind meine Maßstäbe so hoch, also kriegen die auch was Hohes. Also es ist nicht dieses 40 Stunden in der Woche ist Ansgar in der Welt. Und sonntags von, wir könnten jetzt die Uhrzeit nochmal wiederholen, ich kürze es mal ab, bis 12.30 Uhr bin ich in der Gemeinde. Schlussendlich hat dieses Modell geschichtlich bei manchem dazu geführt, dass er sich vollständig von der Gesellschaft zurückgezogen hat. Aber das Gegenteil wird von uns verlangt. Lest 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Dort sagt Paulus ausdrücklich, dass wir uns nicht von den Sündern dieser Welt zurückziehen sollen. Nicht von den Götzendienern, nicht von den Habsüchtigen, nicht von den Räubern, nicht von den Unzüchtigen. Und da passt das Modell der Separation, der Segregation, der Absonderung einfach nicht dazu. Jesus hat uns in diese Welt geschickt, damit wir dieser Welt ein Zeugnis sind. Aber wir müssen dann auch irgendwie unter ihnen sein und nicht immer so nebenbei laufen. Paulus scheint sogar ironisch zu werden in 1. Korinther 5, also so wie Paulus häufiger ironisch zu sein scheint. Er sagt sich, wer sich von den Sündern dieser Welt derart absondern möchte, der muss eigentlich sterben. Ja, lest nach, 1. Korinther 5, 9 bis 11. Ja, dann müsstet ihr ja alle sterben. Offensichtlich ist das Modell der Absonderung nicht das, was er vor Augen hat, oder? Schauen wir uns ein zweites Modell an, das Modell der Adoption oder der Anpassung. Anpassung ist das Schlüsselwort für die Christen, die in diesem Modell unterwegs sind. Christen leben sowohl im Reich Gottes als auch in der Welt. Und Gott wirkt in der Welt durch die Gemeinde, auch durch den Staat und seine Institutionen. Und der Gläubige hat eine Verpflichtung beiden gegenüber. Sein Auftrag besteht darin, sich mit der Gesellschaft zu identifizieren, im gewissen Sinne eins zu machen oder zumindest auf sie einzulassen, an Gemeinde und Gesellschaft teilzunehmen und innerhalb kultureller Institutionen wie zum Beispiel der Geschäftswelt, der Politik, der Gesetzgebung und Rechtsprechung mitzuwirken. Ich habe ein cooles Buch im Schrank stehen, vor 30 Jahren gekauft bei Harald, also durch Haralds Hände geflossen an mich, wo ein christlicher Richter über seine Arbeit schreibt. Und das war für mich ein total spannendes Ding, als Christ weltliche Gesetze anwenden zu müssen, egal was man vielleicht ein bisschen anders sieht, dann der Sünde tagtäglich zu begegnen, total spannend. Also, als Christ in der Gesellschaft mitwirken, nicht sich zurückziehen, sondern irgendwie zu sagen, natürlich immer von Begabungen, ja, also nicht jeder sollte jetzt Richter werden, bloß weil er das jetzt hier gehört hat, sondern man müsste da schon so ein bisschen was Juristisches im Kopf haben, so den Kopf dafür haben. Christen sollen in beiden Welten leben. So ist das Modell der Adaption oder der Anpassung. Und wenn man dann die Bibel liest, dann ist man begeistert von Leuten wie Josef, alttestamentlicher Josef, der an die Spitze des historischen Ägyptens aufsteigt und so eine Art Ministerpräsident wird, oder? Nachzulesen 1. Mose 41. Ja, also Leute, die das Modell der Adaption toll finden, die werden immer diese Texte nehmen und sagen, schaut mal, selbst Josef, hier ist ein biblisches Vorbild. Anderes Beispiel fällt euch sicherlich auch gleich ein. Daniel, was hat der für eine langfristige Tätigkeit, eine wichtige politische Rolle als Ratgeber, nicht nur für mehrere Regenten, sondern sogar für mehrere Königreiche, nämlich Babylon und Persien. Daniel 6 zu lesen. Und im gewissen Sinne hat auch der Herr Jesus sich auf diese Welt eingelassen. Er saß bei den Steuereinnehmern mit der Welt. Er aß und trank mit ihnen. Und da waren noch allerlei andere Sünder dabei, was die alteingesessenen Juden ziemlich auf die Barrikaden brachte. Ja, wie kann er mit den Sündern sitzen? Weißt du nicht, was für eine Frau das ist? Jesus hat sich darauf eingelassen. Er hat sich deutlich nicht von der Umwelt abgesondert. Er war der Freund von Nikodemus und hat auch mit Schlüsselfiguren der römischen Armee verkehrt, zum Beispiel diesem Hauptmann. Und die Apostelgeschichte berichtet uns von einem Apostel, der mit einem äthiopischen Eunuchen verkehrt oder mit Cornelius, einem Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Nicht Separation, sondern irgendwie in Kontakt kommend. Und Paulus beschreibt in Römer 13 die Rolle des Staates, dass der Staat, und wir wissen, dass er das zu einer Zeit geschrieben hat, als der Staat jetzt nicht so der Top-Staat war und nur positiv auf die Christen zu sprechen war, aber dass der Staat ein Werkzeug in der Hand Gottes ist. Dass Gott den Staat benutzt als Obrigkeit, um für bestimmte Dinge im Volk zu sorgen. Wir haben vorhin von Christen gehört, die sich bis zum Jahr 313 geweigert haben, in der römischen Armee zu dienen. Jetzt kommen ein paar andere geschichtliche Beispiele. Im Jahr 313 hat der Kaiser Konstantin einen Erlass erlassen oder verfasst. Dadurch wurde das Verhältnis zwischen Kirche und Staat verändert. Er gab den Kirchen ihr Eigentum zurück. Bischöfe erhielten, also kirchliche Vertreter, erhielten denselben Rang wie römische Offizielle. Im Laufe der Zeit wurde die Kirche dadurch so wohlhabend und mächtig. Das Christentum wurde gewissermaßen populär. Es war im gewissen Sinne im Römischen Reich sogar in. Es war cool, dazu zu gehören. Im Ergebnis war die Kirche sehr selbstzufrieden geworden. Die Macht der Kirche wurde politisch und durch das Mittelalter, also so 500 bis 1500 nach Christus, gewann das Christentum oder besser gesagt die Kirche immenses Ansehen und Dominanz. Tatsächlich wurde das westliche Europa während des Papsttums von Innozenz III. In den frühen 1200er Jahren von der Kirche regiert. Westeuropa wurde von der Kirche regiert. Eine Form von Adaption. Das Christentum im modernen Nordamerika sah den Nationalstaat als von Gott verordnet. Das war ihre Sicht auf den Nationalstaat. Wir sind in unserer Struktur, in unserer Art, Staat zu bilden, von Gott verordnet und wir haben eine bestimmte Mission von Gott bekommen. Religiöse Leiter wie Jonathan Edwards, schon mal gehört, Charles Finney, den nächsten kenne ich nicht, Lyman Beecher, sie glaubten, dass Gott Amerika ausgewählt hat, und damit ist Nordamerika natürlich gemeint, um, lach bitte nicht, Retter der Welt zu werden. Ein auserwähltes Volk, das erlösende Zwecke für die ganze Menschheit vollbringen sollte. Gottes Königreich, so predigten sie, würde zuerst nach Nordamerika kommen und von dort die ganze Welt erlösen. Vor dem Bürgerkrieg gab es eine Ideologie namens Manifest Destiny. Nie was von gehört, aber ich fand das Ergebnis ganz cool, das die amerikanische Außenpolitik der damaligen Zeit definierte. Sie sah Amerikas Institutionen als ideal, so wie wir unseren Staat strukturiert haben. Das ist ideal und Gott hat diese Institutionen dazu bestimmt, sich über ganz Nordamerika auszubreiten. Als ich das las, merkte ich, so ein Ami, der heute manchmal so ein bisschen komisch für uns unverständlich tickt, klar, mit so einer Denke, wir sind mit unserer Staatsstruktur von Gott gegeben und unsere Aufgabe ist, dieses von Gott Gegebene in die Welt zu tragen. Da wird manches logischer, was sie getan haben. Ich will es nicht gutheißen, ich sage nur, ich verstehe es. Die Stärken des Modells sind klar. Es betont, dass Christen ihr Leben in dieser Welt verbringen. Es gibt etliches, was in dieser Welt gut ist und der zugestimmt werden kann, da es schlussendlich gut ist. Dieses Modell ruft Menschen dazu auf, anzuerkennen, dass diese Welt eine Bedeutung hat und sie auch Gutes enthält. Dieses Modell bestätigt, dass Gott auch durch diese weltlichen Institutionen am Werken ist, am Wirken ist. Durch den Staat, durch die Geschäftswelt oder sogar durch die Künste. Ist alles in der Kunst schlecht? Nein, es gibt da richtig Schönes. Und mit Danksagung angenommen, nehme ich das sehr gerne entgegen, was mir die Kunst zum Beispiel bietet. Unter anderem die Kochkunst. Okay. Ein Christ kann sich mit solchen Einrichtungen dann auch identifizieren und aus ihnen Vorteile ziehen. Aber auch die Schwachheiten des Modells glänzen. Die wohl grundlegende Gefahr ist, dass sie die Christen, wie es in der Geschichte geschehen ist, in eine Selbstgefälligkeit einlullt. In eine Blindheit gegenüber dem Einfluss, den das Böse in dieser Welt hat. Gerade in den gesellschaftlichen Institutionen. Jeder, der in die Politik involviert ist, und ich glaube, wir haben in unserem Umfeld jetzt, also zumindest im Gemeindekreis, haben wir, glaube ich, keinen, der mit der Politik groß unterwegs ist. Ja? Aber jeder, der in die Politik involviert ist, es gibt Christen, die diesen Weg wenigstens eingeschlagen haben. Wie lange sie es ausgehalten haben, ist eine andere Sache. Aber jeder, der in der Politik unterwegs ist, weiß, dass das Arbeiten in der Politik eine der größten Prüfungen für den eigenen Glauben ist. Und selbst unsere sogenannten christlichen Parteien, damit meine ich jetzt nicht die, die ganz weit oben auf dem Wahlzettel stehen, sondern eher die weiter unten sind, die teilen sich ja auch alle gefühlt alle 3 Jahre, weil sie auch untereinander nicht miteinander klarkommen. Das Böse ist jederzeit gegenwärtig. Und genauso gegenwärtig ist der Druck auf jeden christlichen Politiker, seine eigenen Überzeugungen zu kompromittieren, also den Laufpass zu geben, diese Überzeugung nicht mehr aufrechtzuerhalten, sondern etwas anderes zu tun, als das, was man eigentlich glaubt. Das wird von diesem Modell irgendwie nicht berücksichtigt, wird ausgeblendet. Dieses Modell kann auch dazu führen, dass man die vorherrschenden gesellschaftlichen Praktiken und Haltungen unkritisch übernimmt, siehe Vereinigte Staaten zum Beispiel. Gerade in demokratischen Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland ist unser Denken, das, was die Mehrheit abstimmt, ist richtig. Und der Druck ist damit sehr groß, dass das, was Umfragewerte ergeben, dass das ja das ist, was wir machen wollen. Also unser Verständnis von gut und richtig wird durch Umfragen bestimmt. Da merken wir, warte mal, das habe ich in der Bibel anders gelesen, das ist ja ganz komisch, das ist doch eigentlich gar kein biblisches Denken. Und in diesem Modell der Adaption, der Anpassung, steht man in der Gefahr, das zu vergessen. Und schließlich kann dieses Modell dazu führen, dass die Kirche ihre prophetische, oder die Gemeinde, ja, also mit Kirche meine ich erst einmal dieses ganze Weltweite, nicht die kleine Ortsgemeinde, dass die Kirche ihre prophetische Aufgabe, ihre prophetische Mission vergisst und auch damit verliert. Die Kirche wird quasi mit der gegenwärtigen Kultur verheiratet. Ein schlimmes Beispiel hatten wir in Deutschland. Die Kirche hat gerufen, lieber Hitler als Stalin. Und hat Hitler als zweckmäßig umarmt. Modell 3, das Modell der Transformation. Wollen wir nochmal lüften? Also mir ist immer warm beim Predigen, das renne ich hier schon mit halb offenem Hemd rum, aber um euch einen Gefallen zu tun und vielleicht auch irgendwelchen Corona-Regeln, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch lüften müssen. Danke sehr. Könnt dann gerne um 18 Uhr zumachen. Dieses Modell der Transformation setzt auf die transformierende Macht Jesu Christi. Und diese Macht, diese transformierende, diese verändernde Kraft, Macht, Gewalt von Jesus Christus wird auf die Gesellschaft losgelassen. Man anerkennt, dass die Menschen in Sünde gefallen sind. Das wird das im Modell der Transformation überhaupt nicht geleugnet. Und deswegen ist die Schöpfung verflucht. Das Modell lehrt jetzt aber, dass der Tod von Jesus Christus, dass sein Begräbnis und seine Auferstehung oder seine Auferweckung diesen Fluch sowohl für die Menschheit als auch für Kultur und Gesellschaft weggenommen hat. Also weil Christus vom Grab auferweckt wurde oder auferstanden ist, deswegen ist der Fluch von der Menschheit weggenommen. Und das sei dann die Grundlage dafür, dass das geschichtliche Israel auch wiederhergestellt wird, Jesaja 65, oder das, was in Römer 5 zu dem erlösenden Handeln von Jesus Christus steht. Römer 8 wird dann gerne zitiert, da wird das völlige Neuwerden der Schöpfung vom Fluch der Sünde beschrieben. Und man hat dann die Hoffnung, die sich weiterentwickelt zu einem Optimismus, dass das, was Christus gemacht hat, dort an Golgatha und aus dem Grab aufzuerstehen, dass das die gesamte Gesellschaft verändern wird. Das ist das Denken der Transformation. Christus ist mächtig und er verändert die gesamte Gesellschaft bis hin zum Optimum. Geschichtliche Beispiele. Tut mir leid, liebe Calvinisten, falls ihr Calvinisten seid. In Genf von Jean Calvin oder Johannes Calvin ist genau das eingetreten. Während der Reformation konnte man in Genf genau diese transformierende Energie von Gott erkennen. Calvin lehrte die alles umfassende Herrschaft, nicht nur die Herrschaft über die Gemeinde, sondern dass Jesus Christus die ganze Welt beherrscht. Und dass sich diese Herrschaft auch auf Wirtschaft und Staat auswirken muss. Und daher unternahm die Regierung von Genf umfassende Reformen und strebte Rechtschaffenheit an. Rechtschaffenheit ist ein christlicher Begriff, nicht wahr? Strebte Rechtschaffenheit in der Entwicklung und Umsetzung der Gesetze an. Also weil Gott so allmächtig ist und weil Religion oder Christentum so berühmt war, hat sich das ausgewirkt auf die Gesetzgebung und die Rechtsprechung. Und da gab es dann eine Transformation. Die Gesellschaft im Großraum Genf war eine andere. Calvin und die Stadt Genf verstanden Arbeit als eine gottgegebene Berufung, unabhängig von der jeweiligen Berufsbezeichnung oder Tätigkeit. Und deswegen erlebte die Stadt eine bemerkenswerte ökonomische Veränderung. Ich habe vorhin beschrieben, wie ich mit meinem Dienst umgehe als Software-Trainer. Ja, Leuten zu erzählen, wie man die Sozialgesetzbuche in eine Abrechnung hineinquetscht. Total langweiliges Thema eigentlich. Ja, aber zu sagen, nee, ich mache das doch nicht für den Menschen zunächst, sondern im Auftrag Gottes. Ich tue meine Arbeit als dem Herrn und ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst, also gebe ich dem Lernenden eine möglichst gute Schulung. Und das jetzt mal auf einen Richter, das mal auf ein Komitee, was Gesetze erarbeitet, das mal auf Sachbearbeiter, die BAföG-Anträge bearbeiten müssen und. Und dann merkt ihr, da kann transformierende Kraft da sein. Und das hat diese Stadt erlebt. In diesem Modell gibt es vieles, was vermutlich eine Zustimmung verdient. Es anerkennt, dass das Evangelium eine Kraft ist. Nichts Lala-mäßiges, sondern eine Kraft, eine Dynamik, eine Dynamis. Und dass es nicht nur einen einzelnen Menschen, sondern auch eine Gesellschaft verändern kann. Und es ist allgemein anerkannt, dass ein Christ sich bekehrt und seine Lebensführung dem Herrn unterstellt, dass sich diese Lebensführung auch verändert und damit die Kultur in seinem kleinen Umkreis sich verändert. Der Familienvater, der sich christlich als Familienvater verhält, die Kultur in der Familie wird eine andere. Eine Familie, die sich christlich verhält, da wird in dem Umkreis der Familie etwas anders. Nichts in der Gesellschaft ist immun gegen die Kraft des Evangeliums, per se, also per Definition. Und in diesem Modell wird jeder Christ dazu aufgerufen, seine Verantwortung wahrzunehmen und zu arbeiten, bis Gottes Königreich anbricht und er dann seine Gerechtigkeit errichten wird. Nichtsdestotrotz hat auch dieses Modell seine Baustellen. Ein Anhänger des Transformationsmodells lässt möglicherweise außer Acht, wie radikal zerstörerisch Sünde ist. Das ist keine Lachnummer. Das ist nicht ein Pickel am Bein. Sünde ist etwas durch und durch Schlechtes und Zerstörerisches. Menschen sind der Sünde, wie heißt der biblische Terminus, versklavt. Und sogar Gläubige mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, ringen täglich mit dieser Gewalt der Sünde, mit dieser zerstörerischen Gewalt der Sünde. Die Schrift fließt doch über vor Warnungen darüber, wie raffiniert und kampfstark die Feinde in Wahrheit sind, nämlich das Fleisch und der Teufel. Und das wird in diesem Modell dummerweise so ein bisschen ausgeblendet. Da geht man dran vorbei und guckt auf andere Bibelstellen. Außerdem bewirbt dieses Modell einen unbiblischen Optimismus, eine nahe Utopie. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Utopie und Dystopie kennt. Also Utopie kommt eigentlich von schöne Zukunft. Utopisch kennen wir meistens so als Begriff für Science Fiction, wenn wir das so durcheinander bringen. Aber Star Trek ist immer utopisch gewesen. Star Wars war dystopisch für die, die sich mit sowas auskennen. Also Utopie, es wird alles besser. Mit der Transformation der Gesellschaft durch die allumfassende Energie und Kraft Gottes werden wir diesen Erdball richtig toll werden lassen. Und das ist eine falsche Utopie, denn das lehrt nicht die Bibel. Müsste man mal vielleicht beim 66. Buch der Bibel auch noch mal ein bisschen lesen, um festzustellen, es wird eine Zukunft geben, aber nicht auf dem Weg der Transformation. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn der Herr Jesus richtet, wenn der Herr Jesus Christus in den Feuersee wirft, dann wird der Sieg Christi verendet sein und die schöne Zukunft für die Gläubigen beginnen. Nicht vorher durch eine örtliche Transformation. Drei Modelle. Jetzt kommt das vierte. Rob Weber hat versucht, diese drei Modelle zu analysieren und hat gesagt, vielleicht können wir eine Synthese aus allen drei herstellen. Also wir fügen die positiven Aspekte zusammen. Und er sagt, und das klingt natürlich wieder ganz toll, lasst uns doch am Herrn Jesus orientieren. Sind wir dafür, okay? Zustimmung, Modell ist abgehakt, kannst weitermachen. Nein, der Herr Jesus hat sich vom Bösen seiner Umwelt abgesondert, hat sich aber dennoch auf die Institutionen und Menschen seiner Welt eingelassen und hat versucht, Dinge von innen heraus zu verändern. Das waren so jetzt drei Schlaglichter aus jedem Modell. Und dem er Menschlichkeit zu seiner Göttlichkeit hinzufügte, er war ja schon Gott, bevor er Jesus Christus auf der Erde wurde, ja, also er hat seiner Göttlichkeit, die er hatte, die Menschlichkeit hinzugefügt und damit hat er sich auch in die sozialen Ordnungen seiner Kultur eingefügt. Er hat sich auch unter die Leute gemischt und damit meine ich nicht später, als er 30 und älter war, er hat sich unter Eltern untergeordnet. Er musste seine jüngeren Geschwister ertragen. Er musste das jüdische Tamtam jeden Sabbat mitmachen. Also er hat sich in diese Welt hineingegeben und war irgendwie da so reingegrätscht, so mit darunter, mit dabei. Und die Gemeinde, so sagt Weber, sollte das nachahmen. Das sei es, was Jesus Christus lehrte, dass wir in der Welt, aber nicht von der Welt sein sollen. Jesus Christus hat sich von den bösen Verzerrungen der Schöpfungsordnung abgesondert. Er hatte nichts zu tun mit den falschen mit einem falschen Umgang mit Wohlstand, mit einem falschen Umgang mit einer sozialen Stellung, die ich habe, oder mit einem falschen Umgang mit politischem Einfluss. Letztendlich hat er durch Tod, Begräbnis und Auferstehung die Macht Satans zerstört und garantiert der Welt tatsächlich eine Transformation, aber ab dem Tag, an dem er in Macht und Ruhm wiederkehren wird. Und auf diese Weise soll auch die Gemeinde, die Institutionen der Gesellschaft bewegen, biblische Rechtschaffenheit anzustreben, während sie sich aber auf Christi schlussendlich oder abschließend transformierende Kraft am Tag seiner Rückkehr freut. Wie soll man das leben? Erstens, wir leben weiterhin jeden Tag in der Spannung. In der Welt, nicht von der Welt. Ich löse diese Spannung nicht auf, weil die Schrift sie nicht auflöst. Eine Spannung zwischen dem, was transformierbar ist. Einer von euch kennt Martin Buchholz, der war ja auch eine Zeit lang hier ab und zu mal vor Ort oder hat auch einen Hauskreis bei deinem Vater teilweise mitgemacht. Martin hat zum Beispiel jahrelang sich als Elternvertreter an seiner Schule bis hoch zum Gesamtelternvertreter engagiert und wollte dort etwas einbringen. Und wer Martin kennt, der weiß, was Martin anpackt, da ist Wumms hinter, um dieses Wort des Jahres aufzugreifen. Nicht schlecht. Es gibt Strukturen in der Gesellschaft, die sind gut. Kunst, Sport. Aber es gibt auch böse Verzerrungen. Pornografie, Gier, Arbeitssucht, Workaholism, Vergötterung von Menschen. Der Christ sollte sich auf die guten Strukturen einlassen und sich von den bösen Verzerrungen dieser Strukturen absondern. Und vielleicht hilft die deutsche Redewendung: beim Umgang mit Kultur oder Gesellschaft bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Kein Internet, weil es, keine Ahnung, 3 Milliarden Pornoseiten gibt. Aber es gibt auch die Seiten von Frogwords, Idea und wie sie alle heißen. Gesunde Gemeinden. Ja? Also nicht das ganze Bad ausschütten und das Gute, was da drin ist, dabei auch den Abort wegfließen lassen. Zweitens, ich hoffe, ich habe gezeigt, dass die Kirche in 2000 Jahren es nicht geschafft hat, eine einfache Formel zu finden, wie man in dieser Welt und nicht von dieser Welt ist. Es hat verschiedene Modelle gegeben, aber keins dieser Modelle ist ideal. Das ist das, was ihr mitnehmen sollt. Ihr müsst die Modelle nicht aufzählen können. Wir schreiben heute ausnahmsweise keinen Test. Christus auferlegt meiner Meinung nach jedem von uns, angefangen bei den Leitern, bei den Lehrern, aber bis runter zu jedermann, den Beistand des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen, die Prinzipien der Bibel auf alle Situationen, in denen du stehst, anzuwenden. Ich bin nicht in der Politik, ich brauche mir keinen Kopf machen, welche Prinzipien anzuwenden sind. Ich lebe in meinem Umfeld die Prinzipien der Bibel. Und du bist Juristin, nicht mehr so wahnsinnig als Juristin, glaube ich, tätig, aber du machst das beim BKA und dein linker Nachbar beim LKA, Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt. Wendet die Prinzipien der Bibel an. Und das kann am Ende dann dazu führen, und das tut uns manchmal, fällt uns schwer, dass Situationen von uns unterschiedlich bewertet werden, dass wir uns unterschiedlich entscheiden, in dieser oder jener Situation zu handeln. Und das darf uns entspannen, dass es eine gewisse Bandbreite von Entscheidungsmöglichkeiten gibt zu solchen Fragestellungen. Die Verantwortung von uns besteht darin, die Bibel von 1. Mose 1 bis zur letzten Zeile der Offenbarung gut zu kennen. Und halt nicht nur Noah toll zu finden oder Josef. Ja, das waren schon biblische Beispiele aus den ersten beiden Modellen. Nicht nur diese und jene Bibelstelle regelmäßig zu zitieren, sondern den ganzen Ratschluss Gottes zu praktizieren. Und das heißt Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Tut mir leid, ich sage eigentlich jede Predigt das Gleiche. Aber das ist das, was Gott uns gegeben hat, damit wir wissen, was sein Wille ist. Wir müssen Gottes Wort sehr gut kennen, müssen den Sinn Christi erforschen, seine Position einnehmen und ein Vorgehen wählen, das Gottes geoffenbarten Willen im besten Glauben entspricht. Und dann trifft Dave vielleicht eine andere Entscheidung als ich in einer vermeintlich vergleichbaren Situation. Aber du machst es im Glauben, Bruder, und ich mache es im Glauben, Bruder. Amen. Diese Bandbreite dann einfach auch mal stehen lassen zu können. Tja, darf man jetzt einen Fernseher besitzen? Oh, ist ein ganz praktisches Beispiel für das theoretische Gelabere des Herrn da vorne. Darf man oder darf man nicht? Naja, ich habe bei mir entschieden, bestimmte Fernsehsender aus meiner Senderliste zu löschen. Weil ich weiß, dass nachts da die falschen Sendungen kommen. Aber ich habe mich entschieden, das Ding da zu haben. Und ich kenne Leute, die sagen, nee, wir haben gar keinen Fernseher. Das sind unterschiedliche Antworten. Im Ergebnis kommen wir doch zum gleichen Punkt, hoffentlich. Ja, ich weiß auch wieder, wie ich den Sender reinkriegen kann. Also wenn die Sünde mich selber treibt, könnte ich da trotzdem hinfallen. Aber man braucht heutzutage keinen Fernseher mehr, um Schlechtes zu sehen. Da gibt es ja dummerweise andere Methoden. Darf ein Christ nicht christliche Musik hören? Und wenn meine Socke ein Loch hat, schmeiße ich sie weg oder stopfe ich sie? Ganz offensichtlich werden Christen, gläubige Menschen, diese Fragen unterschiedlich beantworten. Und diese verschiedenen Antworten repräsentieren eine Bandbreite innerhalb der christlichen Gemeinde. Und ich bin Gott dankbar für diese Farbenfrohheit. Wie Christen diese Spannung für sich auflösen, das soll unter uns auch eine gesunde geistliche oder biblische Toleranz wecken. Und eine Dankbarkeit für die verschiedenen Frömmigkeitsstile der Christen. Es ist nicht einfach, sich mit der Kultur einzulassen, sich aber von den bösen Verzerrungen fernzuhalten. Am Ende sollten wir ins Gespräch kommen und unsere Position einfach mal erklären und miteinander reden. Und damit einen gesunden Dialog befördern, wie man in einer nichtchristlichen Kultur christlich leben kann. wie wir dann mit dieser Spannung umgehen, die dadurch entsteht, ist ein Zeichen unserer geistlichen Reife. Ihr hattet diesen Zettel bekommen? Und vielleicht habt ihr es gelöst, vielleicht habt ihr es nicht gelöst. Ich liebe dieses Rätsel, es ist nicht biblisch. Ich habe hier eine weltliche kulturelle Errungenschaft in die Gemeinde hineingetragen. Scherz. Ich löse es erstmal auf. Ja. Ich habe hier vorne es versucht zu zeichnen. Ich wollte eigentlich ein größeres Stück Papier nehmen. Ich habe auch mal kurz auf mein Pad 9 Punkte gemalt. Ich denke, ihr könnt das nachahmen. Und wenn man versucht, mit 4 geraden Strichen, ohne abzusetzen zwischendurch, diese Punkte alle miteinander zu verbinden, dann bist du zum Scheitern verurteilt, solange du dich innerhalb dieser 3x3-Matrix bewegst. Solange du in dem System der 3 senkrechten und 3 waagerechten Punkte bleibst, hast du keine Chance, diese Herausforderung zu lösen. Sobald du aber die Matrix nach unten und rechts ein bisschen erweiterst, du also den ersten Strich nicht bis zum untersten Punkt, sondern nochmal eins tiefer ziehst, dann eine Diagonale nach rechts oben über das System hinausziehst und dich dann wieder in gewohnter Art und Weise in deinem System bewegst, dann kannst du diese Herausforderung, die dir das Leben heute Morgen gestellt hat, lösen. Ich sehe das als einen Gedankenanstoß. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg. Wir haben eine geistliche Prägung bekommen, die ich nicht über Bord werfen will. Ich finde es gut, dass man in Gemeinden groß wird und über die Gemeinde bestimmte Dinge mitbekommt, ohne selbst groß darüber nachgedacht zu haben. Aber wenn wir unsere geistliche Prägung zum obersten Gesetz machen und über das Wort Gottes stellen, dann bin ich dagegen. Denn die geistliche Prägung kann immer nur eine Anwendung des Wortes Gottes sein. Es darf nicht das Wort Gottes beschneiden. Nicht unsere geistliche Prägung, nicht unsere gemeindliche Sozialisation sind am Ende entscheidend, sondern ausschließlich die Regeln Gottes. Und die Regeln Gottes in dem Spiel hier waren 4 gerade Linien, den Stift einmal ansetzen, nicht mehr absetzen und alle 9 Punkte müssen berührt sein. Da stand nirgendwo, bewege dich innerhalb der 3x3-Matrix. Das stand da nicht. Aber dem einen oder anderen von euch wird genau das passiert sein. Er ist immer brav in seiner Box geblieben und kam plötzlich mit anderen Dingen nicht mehr klar, nämlich mit den Regeln Gottes. Er wollte die Regeln, also ich bringe jetzt das Spiel mit den Regeln Gottes in eine Analogie, bitte jetzt nicht mich gleich steinigen. Ja? Man wollte die Regeln mit den 4 Strichen anwenden und Gott sagt, es geht, aber es ging nicht. Und was war das Problem? Dass ich zu den geschriebenen Regeln auf der rechten Seite noch weitere Regeln dazugefügt habe, nämlich bewege dich innerhalb des Systems, das du gelehrt bist. Ich habe euch natürlich geframed, indem ich wahnsinnig wenig Platz darunter ließ. Ich habe natürlich so eine gewisse Manipulation betrieben. Wenn wir zu enge Grenzen für unser Denken ziehen, dann werden wir im Tun mitunter stolpern und in fast komische Widersprüche geraten. Lasst uns daher bitte immer wieder die Bibel aus Gottes Sicht lesen und möglichst regelmäßig die Brille unseres theologischen Systems hinterfragen. Und nochmal, nicht alles muss über Bord geschmissen werden. Aber möglicherweise muss man an 1, 2 Stellen mal etwas weiter gehen als gewohnt, um alles andere im guten System der eigenen theologischen Sicht angehen zu können. www.bibelunterricht.de, Predigten, da könnt ihr draufklicken, dann kriegt ihr das Ganze als Volltextskript. Wem es zu viel Information war, wer es nochmal nachlesen möchte. Volle Wolle, möchtest du beten? Soll ich beten? Dann bete ich, wer mag und kann, steht dazu bitte auf. Lieber Herr, wir kennen Marlow, wir kennen Berlin, wir kennen Brandenburg, wir kennen Deutschland, vielleicht sogar Westeuropa, aber wir kennen nicht far, far out. Und du hast das alles geschaffen. Herr, du bist der, der über alles blickt, der überall den Durchblick hat, der durch die Dinge durch hingucken kann und hinterher, dahinter gucken kann, der alles weiß und auch unser Denken kennt. Und wir wollen wirklich sagen, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und dass wir echt daran scheitern, irgendwas zu kapieren. Was sind 150 Millionen Kilometer her? Ich habe keine Idee, was das sein soll. Und du sagst, ja, und 140 Mal so oft habe ich noch was anderes hingepflanzt und vermutlich wird man in ein paar Jahren noch was anderes entdecken, was noch weiter entfernt ist. Herr, wir beten dich, den Unendlichen, den Unerschöpflichen, den unergründlichen Gott an und sagen, Wir versuchen, dich zu verstehen, Herr, aber wir scheitern. Wir versuchen, Systeme zu bauen, weil wir dich lieb haben. Wir versuchen, Systeme an unsere Kinder, an unsere Glaubensgeschwister weiterzugeben, um ihnen eine Hilfe zu sein. Und Herr, wir danken dir für genau das. Wir danken dir für den Verstand, den du uns gegeben hast, mit dem wir versuchen, dich zu ergründen und erklären gleichzeitig unseren Bankrott und sagen, Herr, wir werden es nie so richtig hinkriegen. Ich bitte dich für mich, ich bitte dich für uns alle hier in Malum, ja, für deine Gemeinde weltweit auch, dass wir schaffen, immer wieder das Denksystem, in dem wir groß geworden sind, in dem wir uns ein bisschen eingekuschelt haben, zu hinterfragen, keine Bibelstelle durchzustreichen, weil sie nicht ins System passt, sondern die innere Freiheit zu haben, unser System auch mal zu stressen, ein bisschen zu dehnen, um zu gucken, was da vielleicht optimierungswürdig ist. Wir wollen dich bitten, dass wir es schaffen, deinem Auftrag zu folgen, nämlich in dieser Welt zu leben, um den Menschen ein Zeugnis von dir zu sein. Und wir haben gemerkt, dass wir uns deswegen ein Stück weit auf diese Menschen einlassen müssen, dass wir uns mit ihnen in den gleichen Raum, an den gleichen Tisch begeben müssen, weil wir sonst nie ihre Ohren bekommen und erst recht nicht ihr zuhören. Bitte dich, dass uns das gelingt und bitte dich gleichzeitig, dass du uns vor den Verzerrungen dieser Welt bewahrst, dass wir nicht uns so sehr anbiedern, dass wir das Böse tun und damit das, was du am Kreuz getan hast, irgendwie lächerlich machen oder kaputt machen. Herr, du bist gestorben, um zu retten. Und wir wissen, wie diese Rettung aussieht, dass du irgendwann dieser Erde ein Ende setzen wirst und eine neue Erde schaffen wirst. Und dort wird das wirklich wahre Schöne sein. Und darauf freuen wir uns. Danken wir dir, dass wir dazugehören dürfen, die, die deinen Namen schon angenommen haben. Und bitten dich, dass wir durch unseren Umgang in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft auch dazu beitragen, dass noch weitere dazukommen. Hilf uns bitte dazu. Hilf uns auch, einander zu ertragen, wo wir vielleicht in der einen oder anderen Detailfrage Dinge unterschiedlich sein. Danke für diesen Vormittag, Herr, danke für die Kraft. Noch einmal sei bei denen bitte, die heute nicht da sein konnten, ob im Urlaub oder wegen Krankheit. Sei du bei ihnen, schenke ihnen eine gute Zeit, tröste sie, wo sie traurig sind. Amen.